Ja, denn im heutigen Video ist mit Dr. Carmen Meyer eine echte Millionärin zu Gast. Die erste auf dem Kanal, würde ich sagen. Bei den anderen Gästen weiß ich es nicht, wie der Kontostand aussieht. Hallo Carmen, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Marian, ich freue mich sehr für die Einladung. Dankeschön.
Ja, ich habe dich eingeladen, denn deine Story finde ich sehr spannend. Du hast ein Buch geschrieben, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, Mommy Goes Millionaire. Und du hast es geschafft, innerhalb von 4 Jahren sozusagen aus wenig bis nichts oder das, was die meisten haben, nicht zu viel Geld, dir ein Vermögen aufzubauen, um Millionärin zu werden. Ja. Erzähl mal bitte, wie kam es dazu und wie hast du das halt geschafft?
Ja, also ich bin eigentlich, deswegen der Doktortitel, promovierte Biochemikerin. Ich habe ganz normal studiert, promoviert und habe bei Roche, das ist ein großer Pharmakonzern, gearbeitet in einer guten Position und habe gedacht, alles richtig gemacht, aber als ich mit meiner ersten Tochter Leni schwanger war, wollte ich uns ein Haus in München kaufen und wir konnten uns das nicht leisten. Dann ist mir erst bewusst geworden, Carmen, ist vielleicht doch nicht so cool hier alles. Und dann habe ich das Buch von Robert Kiyosaki gelesen, Richard Purdet, und ich habe, du hast 3 Wege, um reich zu werden, Immobilien, Aktien oder Unternehmen. Und ich war damals hochschwanger und dann war klar, okay, es gibt nur die Aktien für mich, weil ich wollte weder Unternehmen gründen, noch wollte ich Immos machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn Aktie, dann richtig Aktie. Dann, ich habe auch mit Optionen angefangen und habe mich so verliebt. Und ich bin da ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also ich war auf einem Vortrag von einem auch Self-Made-Millionär und der hat halt gesagt, ja, das ist alles super hier, das funktioniert. Ihr braucht gute Aktien, die gut laufen, die einfach einen schönen Aufwärtstrend haben. Und die könnt ihr hebeln und dann könnt ihr noch mehr Geld verdienen. Und da habe ich mir gedacht, geil. Also ich weiß zwar nicht, was diese Optionen sind. Ich habe vieles an Fachvokabular damals noch nicht verstanden. Aber mir war klar, es funktioniert. Börse funktioniert. Börse macht Sinn. Es gibt Unternehmen, die outperformen. Es gibt Unternehmen, die nicht outperformen, die schlecht sind. Und man muss ja nur in der Lage sein, gut von schlecht zu unterscheiden. Und ich würde sagen, das ist mir ganz gut gelungen. Also und dann habe ich auch später einen Podcast gegründet, da heißt auch Mommy Goes Millionaire, genauso wie mein Buch, wo ich einfach die Leute so mitnehmen wollte, weil ich dachte, krass, ich bin ja in einer Bubble, wo alle gut verdienen, also als Angestellter so. Aber niemand investiert. Ich hatte nur einen Kumpel, der investiert hat, aber der war auch nicht gut da drin. Also der hat investiert, aber der ist immer rein, raus, hin, her und hatte keine richtige Strategie, hat nicht richtig analysiert. Der hat so oft Zuruf, der hat alle möglichen Zeitungen abonniert gehabt, aber der hatte nicht wirklich eine Ahnung davon. Und sonst kannte sich keiner mit Börse aus. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, Carmen, it's time to educate. Und dann habe ich diesen Podcast gemacht und ja, und so ist es gekommen. Also und nach 4 Jahren hatte ich so ein Coaching gemacht, da hat er gesagt, ja, Carmen, guck dir mal dein Nettovermögen an, zähl mal zusammen, wie viel Geld du eigentlich hast. Und klar, ich habe natürlich alles mittlerweile. Ich habe Unternehmen, ich habe Aktien, ich habe Krypto, ich mache alles. Und dann habe ich gesagt, krass, und dann war so die Summe auf diesem Excel-Sheet und dann war es 7 Digits und ich dachte so, crazy.
Das ist schon cool, ja.
Das ist schon cool und das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Und mir war auch nicht bewusst, wie schnell das gehen kann. Aber Bodo Schäfer schreibt ja in seinem Buch in 7 Jahren zur Million. Und als ich das damals gelesen habe, da hat mein Vater zu mir gesagt, Carmen, du schaffst es schneller. Und ich habe mir gedacht, Papi, ist doch nett von dir, aber da war mir noch gar nicht klar, dass es wirklich geht, aber es funktioniert, es geht, es ist so viel mehr möglich, als wir glauben. Und
da würde ich gerne kurz nachhaken.
Ja.
Mit wie viel Startkapital bist du dann rangegangen? Ja. Weil viele sagen ja dann, ich habe eh keine Chance, weil ich habe nur 10.000 Euro und halt, ich sage mal nicht 200.000 schon. Wie war das mit dem Startkapital?
Also mein erstes Invest an der Börse war wirklich nur diese 2.000 Euro, wo ja viele Zeitungen auch drüber geschrieben haben. Aber ich hatte schon 100.000 Euro zur Verfügung. Also ich habe so alles, ich erkläre es auch im Buch, wie das geht, wie man Ordnung mit seinen Finanzen schafft, weil man braucht diese Ordnung. Weil wir fühlen uns ja oft arm. Also oft haben wir das Gefühl, wir haben gar nicht genug Geld. Es ist irgendwie, hier geht was weg, da geht was weg. Und wir konzentrieren uns immer nur auf unser Income, also auf unser Einkommen. Aber viel wichtiger ist unser Nettovermögen. Und da mal zu gucken, wo habe ich Geld, wie viel Geld ist da? Und da habe ich ja ganz viele Schätze auch gefunden. Ich schreibe es ja auch im Buch, was mir vorher gar nicht bewusst war. Ich wusste gar nicht, dass wir noch hier und da überall Geld hatten. Und das habe ich alles zusammengepackt und dann habe ich gesagt, ja, okay, und jetzt Vollgas und jetzt los und jetzt muss man hier was tun.
Damit sprich, du hast so ungefähr 100.000 eingesetzt oder
zur Verfügung gehabt. Für die Aktien, genau.
Und dann halt so in 4 Jahren verzehnfacht oder mehr als verzehnfacht in dem Sinne.
Ja, quasi schon. Also das Geld kommt dann kommt auch über viele Ströme in unser Leben. Das ist auch etwas, was ich sagen möchte. Ich habe es nicht nur an der Börse gemacht. Mhm. Also ich habe ein Unternehmen gegründet, was natürlich Cashflow reingebracht hat. Ich habe Immobilien gemacht, die ich auch schon dann ein paar Jahre abbezahlt hatte, die auch nochmal ein Vermögen mit reingebracht haben. Ich habe Krypto gemacht, ich habe einfach Aktien gemacht, einfach alles gemacht. Und dann diese ganze Summe, ich habe auch Gold gekauft, also ich habe auch physisches Gold, was ich halte. Und einfach diese ganze Summe an Vermögen war damals so nach 4 Jahren die Million wert. Und das war schon, ja, schon krass einfach, weil ich das
absolut
gar nicht so erwartet hatte, ehrlich gesagt. Ja,
ja, die Million oder Millionär oder Millionärin zu sein, ist ja oft so abstrakt. Also das beschreibst du in deinem Buch ja auch. Wir können es auch schon mal in die Kamera halten. Wir kommen später noch ausführlicher dazu. Du beschreibst es ja, diese Glaubenssätze sind ja oft ein Problem. Also wir denken automatisch, ich habe mich auch wieder dabei ertappt, gut, wäre sicherlich schön, eine Million auf dem Konto zu haben, aber schaffe ich ja eh nicht. Ich weiß, ich bin ja an der Börse aktiv, ich weiß, ich werde es wahrscheinlich schon irgendwann schaffen, aber der erste Gedanke ist, man schafft es ja eh nicht. Und dann beginnt man halt auch nicht damit.
Genau.
Wie hast du diese Glaubenssätze ausgehebelt bei dir?
Voll schön. Die Glaubenssätze sind das A und O. Und deswegen habe ich auch im Buch da wirklich ganz Kapitel dem gewidmet, weil das ist essentiell. Und wir müssen erstmal an uns selber glauben. Das ist so wichtig. Und dann mache ich auch noch diesen Finanzplan, das ist auch im Buch drinnen, dass wir das mal ausrechnen. Wann bin ich denn Millionärin? Oder wann bin ich finanziell frei? Weil das ist so der erste Schritt. Dieses Mami goes Millionär, dieser Titel kam mir, weil ich wusste, okay, die Immobilien kosten hier in München Millionen. und Millionär ist ja so ein gängiger Begriff. Aber was mir unglaublich geholfen hat, und ich erkläre auch im Buch, wie das geht, ist erstmal auszurechnen, wann bin ich finanziell frei? Wie viel Geld brauche ich, um nicht mehr arbeiten zu müssen? Ja, und das hat mir so eine Motivation gegeben. Also es war ja 250.000 bei mir damals, so roundabout, die ich gebraucht habe. Und ich gedacht, crazy, crazy. Und das war schon so, also du hast es richtig gesagt, du hast gesagt, die Zahlen sind oft so abstrakt. Die Leute wissen ja gar nicht, wie viele Nullen hat eine Million oft. Als ich das Buch geschrieben habe, schreibe ich über Marktkapitalisierung. Wir haben ja Unternehmen, die sind Billionen schwer. Und die Lektorin wusste überhaupt nichts mit Millionen anzufangen, zum Beispiel. Also, weißt du, was ich meine? Oft sind Zahlen für uns abstrakt. Und deswegen müssen wir sie runterbrechen und einen Plan daraus machen. Wo stehe ich jetzt? Wo will ich hin? Und wie komme ich dahin? Und diesen Weg wirklich ausrechnen. Und da macht es das alles viel greifbarer. Und es ist auch okay auf dem Weg, dass der nicht immer so glatt läuft. Ich bin eben mit einer Mitarbeiterin von mir hier hingefahren mit dem Taxi. Und da hat sie mir erzählt, die war früher auch in meiner Ausbildung und ist dann Mitarbeiterin geworden. Und dann sagt sie, Kamil und Schiffer, also ich habe es mir ausgerechnet, ich könnte dieses Jahr Millionärin werden.
Cool.
Und dann hat sie, Kamil, ich habe daran früher nie geglaubt. Und die hat die Ausbildung vor 3 Jahren gemacht. Also die war eine meiner ersten Kundinnen. Und dann sagt sie, ob das jetzt mit der Rendite weiter so läuft, da sagt sie, I don't know, aber theoretisch ist es machbar. Das, was ich bis jetzt so erreicht habe, wenn ich das einfach nur extrapoliere, also weiter denke, dann ist das möglich, ja. Und deswegen, ich bin großer Fan, die Leute denken ja immer, hier, pink und so, aber es ist ja schon sehr fundiert alles und ich bin ja großer Zahlenfan. Ich habe promoviert, ich habe in meiner Doktorarbeit hunderte Zahlen analysiert, hoch und runter. Und ich bin großer Fan davon, die Zahlen zu nehmen und runterzubrechen, für sich runterzubrechen. Mhm. Weil, ich sag mal so, ich bin zweifache Mutter, ich weiß nicht, wann hast du Kinder?
Noch nicht.
Noch nicht, siehst du? Also bist du schon in einer anderen Position als ich. Du hast andere Zahlen, die für dich gelten, als für mich. Und wenn hier noch jemand wäre, der hat vielleicht 5 Kinder, hat nochmal wieder andere Zahlen, klar, ne? Ja. Deswegen, darf das jeder für sich selber ausrechnen, jeder für sich selber machen und dann einfach mal mutig losgehen und schauen, was passiert.
Um dann deinen Weg nochmal so ein bisschen kurz zusammenzufassen. Also du hast gesagt, du wolltest eine Immobilie dir in München leisten, hast gemerkt, puh, bei den Preisen merke ich auch, also ich gucke auch schon mal, ist noch nicht dran zu denken. Ja. Und dann hast du überlegt, wie schaffst du das?
Ja.
Und du hattest vor, wenn ich so blöd nachfragen darf, noch nicht so viele Berührungspunkte mit Aktien und Brands gehabt. Und hast dann gesagt, das könnte ein Weg sein, um dir dieses Vermögen aufzubauen.
Ja, genau. Also ist ganz witzig. Ich habe das Wort Aktie schon mal gehört, aber ich wusste nicht, was das ist. Mir war nicht klar, dass ich wirklich Anteile von Unternehmen kaufe. Mhm. Ich habe eher gedacht, das ist sowas wie eine Anleihe. Und da habe ich eine Schuldverschreibung. Da gehört mir ja nicht ein Teil eines Unternehmens. Das ist ja was, ist eine andere Assetform. Aber irgendwie hat das so Sinn gemacht. Ich habe Robert Kiyosaki gelesen und habe gedacht, und dann habe ich mir diese Charts angeschaut. Dann habe ich gedacht, ja, okay, die gehen hoch und ich bin nicht beteiligt. Aber ich habe hier ein iPhone und ich trage Nike-Schuhe und ich habe auch eine Louis Vuitton-Tasche in meinem Schrank. So. Aber mir gehört nichts von diesem Unternehmen. Ich hatte gar keine Ahnung. Aber das ist auch, was an den Glaubenssätzen so wichtig ist. Mir war immer klar, ich bin smart. Also diesen Glaubenssatz, den habe ich tief in mir drinnen, weil ich mich durch meine Doktorarbeit durchgekämpft habe und die auch mit Auszeichnung geschrieben habe und so. Mir war klar, wenn ich was will und will ist, das ist ein Weg. Und mir war auch klar, ich werde das verstehen. Weil ich kenne viele BWLer und da ist keiner schlauer als ich. Also ohne Wertung, aber ich dachte, ich kenne einige BWLer in meinem Umfeld und die haben vorher auch mal Chemie studiert und hatten es abgebrochen, weil sie es nicht gepackt hatten. Und du brauchst für so ein naturwissenschaftliches Studium schon ein gewisses mathematisches Verständnis und auch so ein logisches Denken. Und auch für eine Doktorarbeit brauchst du Durchhaltevermögen. Da habe ich gedacht, okay, das bringe ich alles mit. Es ist einfach nur noch, das ist quasi, mir fehlen noch, einfach, mir hat Know-how gefehlt, das war mir klar, aber ich wusste, das kriege ich hin. Also daran habe ich auch nie gezweifelt. Das ist wichtig für alle. Wenn ihr vielleicht noch nicht an der Börse investiert seid, wenn ihr immer noch denkt, Buch mit sieben Siegel, ja, überlegt euch, was habt ihr sonst geschafft? Ihr habt schon so viel in eurem Leben geschafft. Ihr habt Lesen und Schreiben gelernt, Skifahren, Autofahren gelernt. Wir lernen ja so viel in unserem Leben. Und Börse ist einfach nur noch mal eine neue Disziplin, etwas, was wir vorher noch nicht gemacht haben, aber was wir auf jeden Fall lernen können. Und man muss ja nur wissen, wie es geht. Und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, weil ich mir dachte, okay, wird Zeit für ein gutes Buch für die Menschen. Aber da sind die Glaubenssätze so wichtig, dass wir einfach selbstbewusst an die Sache gehen. Dann können wir viel, viel mehr erreichen, als an dieses Urvertrauen wieder zurückzugehen, als wenn wir immer zweifeln und immer Ängste haben. Ängste hemmen, Ängste lähmen uns, auch innerlich. Das ist ja physiologisch so. Entweder man geht in die Flucht, aber Flucht geht ja nicht und deswegen verharren wir eher. Und da einfach in Selbstvertrauen gehen und an sich glauben, das ist enorm wichtig.
Du hast auch, und da kommen wir gleich dann auch zu, eine bestimmte Herangehensweise, sei es fundamental, aber auch charttechnisch. Also der Chart spielt da bei dir eine große Rolle.
Ja, richtig.
Was mich, aber sicherlich auch viele Zuschauer jetzt interessiert, was hast du denn damals für Aktien oder für Wertpapiere gekauft, um halt auch so diesen Kickstart zu schaffen?
Ja, ganz klassische Aktien, die, glaube ich, auch jeder kennt. Ich habe mit Amazon viel Geld verdient, ich habe Amazon auch gehebelt. Ich habe Microsoft für Geld verdient und Microsoft gehebelt. Also die ganzen Klassiker. Ich habe, wir haben gesagt, hier ist so süß mit dem Cannabis. Ich habe so viel nie Cannabis gehandelt. So Exoten habe ich nie gehandelt. Ich handle nicht das, wo ich mich nicht auskenne. Später habe ich auch Nvidia, AMD. Das sind ganz normale Aktien, sage ich mal.
Ja, plump gesagt, das kann jeder. Diese Aktien kann jeder finden.
Genau.
Aber man muss es halt machen. Und du hast eine Methode entwickelt, es zu machen.
Und auch weil ich war auch nicht immer mit der Amazon verheiratet, zum Beispiel. Der Amazon hatte auch Korrekturphasen. Die waren fundamental, hast du sie gefunden, auch gesehen. Aber charttechnisch hast du sie fast noch mehr gesehen, meiner Meinung nach. Und dann habe ich mich auch wieder von einer Amazon getrennt. Also ich sage ja immer, eine Aktie ist ja wie ein guter Ehemann. Picking right ist die halbe Miete. Weil wenn ich mir jemand aussuche, der einfach wie eine Lufthansa, darüber schreibe ich ja auch im Buch, da ist immer nichts los, ja. Also da kannst du ja Beziehungstipps, Tricks machen, wie du willst. Die Beziehung wird nie richtig cool, weil da einfach kein Leben drinnen ist, ja. Also abheben tut nur das Flugzeug, aber nicht diese Aktie. Bis jetzt nicht. Kann sein, dass sich irgendwann ändert, aber seit 1988, seitdem sie an der Börse ist, ist es eine Seitwärtsbewegung. Und da ist Picking Right nicht gut gelungen, wenn man die jetzt hätte im Depot. Ne? Aber zum Beispiel eine Microsoft-Aktie, da hast du die jetzt ausgesucht und hast du die gekauft und die läuft schon. Also die macht schon einfach ihre gute Arbeit. Und klar kann man nochmal technisch immer wieder reingehen und gucken, läuft's nicht. Und so auch eine Amazon, fundamental sehr stark gewesen. Zwischendurch hat sie Korrekturen, okay, da kann man sich von trennen, kann man da auch wieder reingehen. Und so, das ist schon cool. Ich habe auch mit Visa, habe ich auch stark gehebelt. Und nach Corona war aber Visa sehr in der Seitwärtsbewegung. Und ich mag keine Seitwärtsbewegungen. Die kannst du für einen Short-Put machen. Aber für einen Short-Put, also in den Optionen, hat die zu wenig Vola, da lohnt sich das nicht. Ist das nicht die richtige Aktie. Und für einen Long in der Aktie, also um sie zu kaufen, ist aktuell eine Seitwärtsbewegung drin. Und Seitwärtsbewegung verdiene ich kein Geld. Und dann ist es nicht mein Game. Also Ich bin auch Long-Investorin, weil dann fragen mich die Leute, Kam, du hast so viel Geld gemacht, machst du Short? Ich kann shorten, ich habe auch schon geshortet, eine Deutsche Bank oder so, aber es macht mir nicht so viel Freude. Es passt nicht zu meiner Persönlichkeit.
Ja, okay, ich wollte fragen, warum nicht? Aber okay.
Ja, ich bin sehr positiv, also von Natur aus. Für mich ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Das ist so meine Art. Ich mag auch, wenn es anderen gut geht. Und ich mag auch, wenn es den Unternehmen gut geht, wenn ich daran beteiligt bin. Und Short kann man machen, wenn man in einen Bärenmarkt fallen würde, so wie das 2008, 2009 war. Das ging ja über eine lange Zeit. Die Leute denken, der Crash war an einem Tag, aber guckt euch das an. Das geht über eine lange Zeit. Da kann man eine Zeit lang shorten. Da kann man den Markt shorten. Aber jetzt, seitdem ich an der Börse bin, hatten wir nur kurze Korrekturen. Und wie zum Beispiel Corona im März 2020, da muss das Timing schon ultra gut sein und so. Und da war mir das auch alles zu aufregend, um so kurz zu shorten. Da bin ich einfach rausgegangen. Da habe ich nicht geshortet. Genau. Also, aber ich habe so schon eine Kundin, eine Teilnehmerin, die shortet für gerne, die macht das so viel Freude. Und sagt, Carmen, ich liebe Shortgehen. Und dann denke ich mir, ist okay. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich verurteile das überhaupt nicht. Aber zu mir passt es nicht. Ich mache es nicht. Ich weiß, wie es geht. Ich kann es auch. Ich habe damit auch schon Geld verdient. Aber ich bin viel entspannter und viel natürlicher als für mich Longgehen. Und der Markt ist aktuell bullish. Also wir haben jetzt März 2023. Also ne, je nachdem, wann man das hört.
2024.
Ach, 24, ja, richtig. Klaro, 24. Und der Markt ist bullish und ich bin auch bullish eingestellt. Und
auch weiterhin, obwohl es so stark schon gelaufen ist.
Ja. Weil das ist auch ein Glaubenssatz. Mit der Ehe würden wir das auch nicht machen. Man ist
frisch verliebt. Wenn es gut gelaufen ist, dann aufhören.
Ja, genau. Sagen wir mal, du lernst eine neue Frau kennen. Das kennt man, weil frisch verliebt kennt man das ja oft. Und dann denkt man sich, oh, jetzt hatten wir 10 schöne Tage, jetzt müssen wir uns trennen. Ja, das macht gar keinen Sinn. Ja, ich bin mit meinem Mann seit 14 Jahren zusammen und es läuft super. Ich denke nicht an Trennung. Ja, also das ist wichtig. Wir verhalten uns an der Börse oft komplett irrational. Wir würden das im normalen Leben nicht tun. Wenn etwas gut läuft, das nennt sich Momentum. Es ist in der Physik eines der stärksten Kräfte, die wir haben. Wenn etwas läuft, dann läuft es. Egal in welche Richtung. Das heißt, wenn etwas gut läuft, gucken wir uns Aktien an. Es gibt Aktien, die laufen über Ewigkeiten in eine Richtung. Grandios. Und das muss, deswegen, ich liebe Charttechnik. Also ich mache jetzt nicht alle Kerzenformationen und so weiter. Also nicht so bis ins Ultradetail. Also ich habe die Bücher auch dazu gelesen. Aber wie Rich Engulfing und Morningstar und diesen ganzen Zauber. Das mache ich nicht. Das ist mir zu anstrengend. Aber den Chart schaue ich mir immer an. Und wenn man Aktien findet, die seit Ewigkeiten wunderschön hochlaufen, das beweist uns einfach, dass wir nicht diesen Glaubenssatz haben sollten. Jetzt ist so gut gelaufen, jetzt muss ich raus. Jetzt, also und Panik am Markt. Man muss sich eher freuen dafür, dass es immer gut läuft, dankbar sein und sich entspannen und Champagner trinken.
Ja, gut. Den fahren wir gleich auch noch auf. Aber Carmen, dann kommen wir doch mal dazu, weil ich finde das spannend.
Ja.
Du hast ja auch ein Buch dann geschrieben. Du gehst einmal fundamental heran und schaust erstmal, ist das ein vernünftiges Geschäftsmodell? Also du baust jetzt nicht deine Investments auf dem Prinzip Hoffnung auf.
Nein.
So wie bei Cannabis hoffentlich.
Ja.
Und irgendwann wird es vielleicht, aber bislang wurde es ja noch nie, sozusagen. Vielleicht kommen wir dazu erstmal und dann kommen wir zum charttechnischen Teil. Also was ist dir wichtig bei Aktien? Ja. Wie schaust du die fundamental an?
Ja, genau. Fundamental ist immer ein schwieriges Wort für die Leute. Und ich mache es ja so, dass ich sage, es ist wie ein Sportler. Wir wollen die Olympiade gewinnen, ja? Und wir sind die Trainer. Und jetzt, wen suchen wir uns aus? Wir suchen uns Leute aus, natürlich nicht die auf der Intensivstation sind, ja, da sehen wir, oder denen ein Bein fehlt und wir wollen mit denen laufen. Also man darf das nicht, bitte nicht falsch verstehen hier, aber wir gehen an die Börse, um Geld zu verdienen. Also das war ja mein Anspruch und das ist auch, was ich ja den Lesern wünsche und allen, die von mir lernen, dass sie damit Geld verdienen, ja. Und dann muss ich gucken, okay, ist die Person, also meine Olympianiken, sind die ganz, haben die zwei Arme, zwei Beine, ist alles dran. Und das ist erstmal gucken, geht der Chart überhaupt hoch? Und dann habe ich den ersten Haken. Und dann gehe ich erst dann in die fundamentale Analyse rein. Weil wenn
Entschuldigung, du guckst erst den Chart an.
Erst und immer dann, den Chart.
Okay.
Aber den gucke ich nur grob an. Nur 5 Jahre, okay, geht es hoch, seitwärts oder runter? Okay, er geht hoch. Check. Erster Haken dran. Das ist so wie der Olympionik, den wir uns jetzt ausgesucht haben, hat alles dran. Arme, Beine, sieht gut aus, ist jetzt nicht zum 5 Kilo schwer. Okay, check. Und dann gehe ich natürlich in die fundamentale Analyse. Das ist so wie Blutwerte messen. Weil das willst du ja auch wissen von deinen Olympioniken. Wenn der jetzt Diabetes hat oder so, ist es natürlich schlecht, oder? Bluthochdruck oder so, ja? Und welche Kennzahlen schaue ich mir an? Ich schreibe ja auch ein Buch drüber. Umsatz und Gewinn zum Beispiel. Umsatz heißt einfach, was auch immer diese Firma produziert. Und der Umsatz steigt von Jahr zu Jahr. Bedeutet das, dass einfach immer mehr davon gefragt wird. Und dann weiß ich, okay, das heißt, die können Marketing, die können Fulfillment, weil das Produkt wird ja auch dann geliefert. Das beantwortet mir schon viele andere Fragen auch. Und dann gehe ich rein und gucke mir die Gewinne an, weil es haben deutsche Unternehmen haben sehr stark das Problem, die steigern den Umsatz, das kriegen sie hin, aber die Gewinne steigen nicht mit. Und die Amis kriegen es besser hin. Also viele amerikanische Unternehmen. Aber es ist für uns als Aktionär sehr wichtig, dass die Gewinne steigen, weil on the long term, das ist nicht immer perfekt, aber on the long term sind die Aktienkurse an die Gewinne gekoppelt. Und wir sehen bei vielen Aktien, wo die Gewinne runtergehen, dann geht auch der Chart runter und so. Also es korreliert nicht immer sofort perfekt und so. Aber es ist eine Korrelation erkennbar. Und dann, ich bin auch Unternehmerin. Und bei mir im Unternehmen ist mir auch wichtig, dass ich Gewinne mache. Weil am Ende des Tages habe ich eine riesen Nummer gedreht. Wenn nichts übrig bleibt, ist es kein schlaues Geschäftsmodell. Nee,
das stimmt, ja.
Ja? Und das kann sein, wenn du ein Startup hast. Und darüber schreibe ich auch im Buch. Zum Beispiel Beyond Meat war ja so ein Trend für viele Vegetarier und so weiter. Aber da bin ich noch am Anfang. Und da kann ich Verluste machen, weil die müssen sehr viel aufbauen. Aber wenn eine Microsoft, schreibe ich auch im Buch drüber, wenn eine Microsoft immer noch rote Zahlen schreiben würde, ja, die gibt's seit den 80er Jahren an der Börse, dann machen die was falsch. Mhm. Also dann läuft da irgendwas nicht rund. Mhm. Und manchmal verstehe ich nicht was. Das ist auch etwas, ich weiß auch nicht immer alles, warum, wieso, weshalb. Aber ich mache auch nicht immer diesen krassen Research, warum haben die jetzt das und das. Ich sehe es, ich nehme es an und dann entscheide ich da auf dieser Basis. Also, weil zum Beispiel PayPal, PayPal-Aktie kennt man wahrscheinlich auch, ne? War ich auch investiert und dann kippt die. Und ich habe das erst nur technisch gesehen. Ich habe es in den fundamentalen Daten nicht gesehen. Ja? Und was ich sagen will, ist, die Daten sind ja da und wir können sie nutzen. Und ich nutze sie einfach nur. Ich steige nicht ultra perfekt ein. Ich bin nicht ganz oben ausgestiegen und ich weiß nicht, also noch ist sie für mich, dreht sie nicht. Noch bin ich auch nicht drin. Also die ist ganz unten nicht, aber wir ersparen uns sehr viel Drama dazwischen, wenn man ein- und aussteigt, wenn man technische Analyse mit reinnimmt und die auch einfach für sich ein Exit hat, weil es ist sehr, sehr wichtig, sein Vermögen zu schützen. Die Leute gehen ja nur nicht an die Börse, weil sie ja Angst haben, ihr ganzes Geld zu verlieren. Und die technische Analyse, die ich hier im Buch erkläre, die habe ich damals, ich war auf Elternzeit, wir waren mit dem Camper unterwegs durch Europa mit meiner kleinen Leni, die war damals paar Monate alt. Da habe ich nachts die Charts gezeichnet mit den technischen Indikatoren. Und dann ist mir so klar geworden, ach krass, wäre ich hier nur ausgestiegen. Also ich war 2007, 2008, 9 Jahre noch gar nicht an der Börse. Ja, da habe ich ja gar nicht, ich war Schülerin oder habe ich das schon studiert? Ich habe schon studiert. Da war ich auf einer Party und da war der Vater Banker von meiner Freundin und der hat uns da irgendwie wirres Zeug erklärt und ich dachte, wovon redet der Mann? Also das war für mich einfach gar nicht greifbar 2008, 2009. Aber retrospektiv in der Datenanalyse habe ich das angeschaut, habe ich gesagt, krass, hätte ich mich da nur an den 200, also nur an, es gibt noch andere Indikatoren, aber nur ein einziger Indikator hätte mir schon geholfen gehabt, um zu sagen, okay, irgendwas ist hier nicht mehr richtig.
Und damit meinst du die 200-Tage-Linie?
Genau, die 200-Tage-Linie. Genau, und wenn die so kippt, also die geht, ich bin investiert, wenn die hochgeht, aber wenn die dann so nach unten kippt, dann weiß ich, irgendwas ist hier nicht mehr richtig. Mhm. Und wenn die Kurse darunter sind, unter dieser Linie, dann ist irgendwas im Markt nicht mehr gut. Und manchmal wissen wir nicht, was das ist. Mhm. Vielleicht hätte man damals, I don't know, das weiß ich nicht mit den Daten, die damals waren, hätte man das gar nicht gecheckt und gewusst, was los ist. Aber ihr müsst immer, hört nicht auf die Presse. Die Presse schreibt oft, um zu schreiben. Also die Tageszeitungen müssen gefüllt werden. Und in der Tageszeitung ist auch nicht immer jemand, der sich auskennt. Aber der Chart alleine spricht so viel. Und dann weiß ich, okay, alles gut. irgendwie gehe ich hier raus. Wenn die Sonne wieder scheint, bin ich wieder in the game. Und solange das nicht der Fall ist, mache ich ganz entspannt.
Mhm. Ja. Bei Börse Online kennen wir uns natürlich aus und schreiben nicht.
Genau, das ist was anderes. Aber die Leute lesen ja, die unterschiedlichsten Zeitungen. Und das muss man ja auch mal.
Natürlich, es wird viel, das stimmt ja, viel. Ich meine, Medien sind ein Business. Viele Leute denken ja immer, also Medien sind Medien, ja, sind sie auch, aber am Ende ist es ein Business. Richtig. Es ist ja keine Wohlfahrt oder uns spendet ja auch keiner Geld, sondern müssen wir gucken, wie verdienen wir unser Geld.
Genau. Und es wird auch immer, Angst verkauft sich auch besser als keine Angst. Mhm. Und niemand schreibt, wie viel Nvidia in den letzten 5 Jahren gemacht hat, welche Rendite sie gemacht hat.
Weil das ist ein spannender Punkt. Du suchst dir ja die Aktien aus, erst wenn sie richtig viel Rendite gemacht haben.
Ja.
Und viele Leute gucken ja eher nach sozusagen so Rohrkrepierern, hoffen dann, oh ja, das hat ein KGV von 5, weil das jetzt 5 Jahre lang nicht gestiegen ist.
Genau.
Und deswegen hoffe ich, dass jetzt dieser Turnaround kommt. Das ist auch wieder dieses Prinzip Hoffnung.
Genau.
Du gehst ja eigentlich ganz anders hin. Du sagst, wenn eine Aktie in den letzten 5 Jahren, ich glaube, 100% gemacht hat,
mindestens.
Erst dann wird sie für dich spannend. Das ist ja einfach ein ganz anderes Denken.
Ja.
Aber es funktioniert ja scheinbar.
Ja.
Ich habe jetzt auch mal ein paar Charts mitgebracht. Wir blenden die dann ein.
Ja.
Nvidia zum Beispiel.
Ja.
Hier habe ich halt neben dem, also das Blaue ist die 50-Tage-Linie.
Ja.
Und die Grüne ist die 200-Tage-Linie.
Ja.
Das ist ja das, wo du drauf achtest.
Ja, ja, ja,
und stimmt dir auch. Hier, wo die Korrektur kam, war die Linie halt gekippt und war nicht mehr gestiegen.
Richtig.
Das wäre für dich dann ein Ausstiegssignal gewesen.
Richtig.
Und wann kommt dann wieder ein Einstiegssignal für dich?
Wenn es wieder kippt.
Wenn es wieder nach oben geht.
Genau. Wir sind nicht ganz unten eingestiegen, das ist schon richtig. Aber wir ersparen uns hier viel Drama, weil man könnte auch mal ausmessen, wie viel Prozent das korrigiert ist. Mhm. Und also das wäre einfach, erspart uns auch einfach viel, viel Stress einfach, ne?
Also du willst gar nicht zwingend, schön wäre es, aber du willst gar nicht zwingend am allerhöchsten Punkt verkaufen und am niedrigsten einsteigen. Das ist ja eh unrealistisch.
Das ist, genau. Das, also manchmal hat man Glück, ich habe irgendwann eine Aktie so gehandelt, aber das war bei, also das hat, ich war drin und habe gedacht, okay, ich nehme die Gewinne jetzt mit und habe sie verkauft. Und dann ist sie danach runtergefallen. Aber das ist nur ein Glücksding. Mhm. Ich will ja langfristig Vermögen aufbauen. Das ist ja mein Ziel. Die Leute denken immer, ich bin wie eine total in hohem Risiko unterwegs. Das bin ich gar nicht. Ich suche ja nur wirklich starke Aktien aus, die einfach viel Bums haben. Mhm. Und das ist auch in der fundamentalen Analyse, kriege ich ja nur Sicherheit.
Mhm.
Dann weiß ich, okay, auch fundamental sind die mir hier tippitoppi. Heute wurde ich zum Beispiel gefragt nach Palantir. Und sagt sie, fundamental ist eine Katastrophe. Sage ich, ja, fundamental kannst du die nicht handeln, die sind so neu. Wenn du sie unbedingt haben möchtest, dann kannst du sie jetzt nur technisch traden.
Mhm.
Dann ist das so. Aber das weiß ich dann. Ich weiß, wen ich technisch traden kann. Aber ich liebe es fundamental gut, da Aktien zu haben. Weil das gibt dir einfach Sicherheit, es gibt dir Entspanntheit. Das ist cool. Und ja.
Mhm. Als zweites Beispiel habe ich auch die Lufthansa mitgebracht, weil du auch über die Lufthansa im Buch schreibst. Sozusagen als Negativbeispiel. Ne, da muss man jetzt einmal sagen, das ist der Wochenchart, weil ich unbedingt von 1988 oder 87 die komplette Geschichte haben wollte.
Voll gut.
Und hier sagst du ja, warum soll ich denn die Aktie haben?
Ja.
Weil am Ende macht sie ja nichts oder macht sie ja zu wenig für 30 Jahre an der Börse.
Richtig.
Irgendwie 60% schreibst du im Buch.
Ja.
Jetzt ist wahrscheinlich schon wieder weniger.
Ja, genau. Das, ich habe das Buch ja 2023 geschrieben. Mhm. Es ist ja jetzt erschienen, aber es ist auch viel Vorarbeit. Und deswegen sind die Daten natürlich alle aus 23 in dem Buch. Und ich schreibe auch immer das Datum dazu, weil das ist natürlich wichtig für den Leser, dass er weiß, auf welcher Datenbasis ich das gemacht habe. Voll gut. Ja, ich finde das ein gutes Beispiel, Lufthansa, weil wir sehen schon, es gibt immer wieder Geschichten, die sind hoch. Wir haben schon Up and Downs. Mhm. Und wenn wir perfekt traden könnten, sprich immer unten rein und oben raus, hätten wir mit einer Lufthansa Geld verdient.
Mhm.
Aber das ist so schwierig, da immer rein, raus, hin, her. Und es macht auch, finde ich, keine Freude so richtig. Mhm. Und deswegen, ich sehe auf einen Blick, dass hier nichts los ist, dass wir einfach nur eine große Seitwärtsbewegung haben mit vielen Up and Downs dazwischen. Ja. Und das bringt uns nicht entspannt Geld ins Portemonnaie. Und deswegen war Lufthansa für mich noch nie interessant, habe ich noch nie gehandelt, weder long noch short irgendwas. Und ich will auch den Leser einfach zeigen, dass, ich weiß gar nicht, ob die Dividende zahlen oder nicht, aber wenn die 2-3% Dividende zahlen würden, das schlägt ja nicht unsere Inflation.
Mhm.
Und dann hat sich das Investment nicht gelohnt, aber du gehst ein Risiko ein und wenn du gar keine Ahnung hast, dann steigst du vielleicht hier oben ein Und dann musst du verkaufen, wenn es hier unten ist, weil du für irgendwas das Geld brauchst. Und dann war das von Anfang an ein Rohrkrepierer. Und davon möchte ich einfach auch schützen. Deswegen habe ich das als Beispiel genommen, weil ich denke, jeder kennt die Aktie. Also es gibt viele andere solcher Aktien, aber Lufthansa ist hier, ja.
Ja, also ist ein gutes Beispiel, weil wie gesagt, ich sehe das auch oder viele argumentieren immer, auch so im ganzen Finanzbereich, auch im Finanzjournalismusbereich, ja, die Aktie muss man jetzt kaufen, weil das KGV so niedrig ist. Und ich denke mir immer, ja gut, es kann sein, aber es gibt ja einen Grund, warum das KGV so niedrig ist. Ich sage mal, Volkswagen hätten die Leute in den letzten 3 Jahren wie die Irren kaufen müssen, weil das KGV so niedrig war. Aber niemand hat die Aktie also gekauft. Der Kurs kommt ja nicht vom Fleck. So, das hat ja einen Grund. Also ist das KGV, ich will jetzt nicht sagen unwichtig, das wäre auch übertrieben.
Nein, aber es gibt keine Korrelation. Wichtig. Das ist wichtig. Die Menschen müssen Korrelation auch mal machen. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat mit dem KGV. Also von mir kommt es nicht. Ich schaue nicht aufs KGV, aber irgendjemand hat gesagt, niedriges KGV und dann kann ich das einfach kaufen. Aber dann muss man einfach mal 50 Aktien raussuchen, weil alles, was da drunter ist, ist statistisch nicht wertvoll genug. Also ich habe auch Statistik in der Doktorarbeit gemacht, deswegen kann ich ein bisschen Statistik. Ich mache nicht viel Statistik im Buch, weil Statistik ist komplizierter und die Leute verstehen es oft gar nicht gut. Aber egal. Aber du musst mindestens 50 Unternehmen dir rauspicken. Und dann musst du dir 50 mit einem KGV unter 10 rauspicken. Und dann musst du gucken, ja, haben die denn in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren eine Outperformance gezeigt? Und da gibt es diese Korrelation gar nicht. Also wenn du kannst dir 50 oder 100 Aktien mit einem niedrigen KGV raussuchen, aber die haben keine Performance. Und wir verdienen nur Geld, wenn die Aktien steigen, wenn wir long sind. Also, ne, weil Short ist ja was anderes, aber ich gehe mal vom Long, also
ist ja auch das, was die meisten
machen. Was die meisten machen, was einfacher ist, und die Börse ist auch Long. Wir müssen uns da mal den Markt angucken, den amerikanischen Markt. Das ist die Weltmacht. Und solange Amerika die Weltmacht ist, macht es einfach dort Sinn zu investieren, weil die viele Mittel machen, damit deren Wirtschaft gut läuft und deren Unternehmen laufen gut. Also natürlich nicht alle, aber viele. Und das KGV hat keine Korrelation. Und ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Man kann auch nie nach einer Kennzahl was machen. Das ist ja auch so, als würde ich meinen Ehemann nur nach Schuhgröße aussuchen. Ja, man kann mal Glück haben.
Ja.
Aber on the long term, in der großen Masse, macht es keinen Sinn. Es gibt immer mehrere Parameter, nachdem wir etwas aussuchen. Ja, und die dürfen wir uns auch anschauen, weil in den Urlaub suchen wir uns auch nach mehreren Parametern aus. Ja, will ich einen Strand, will ich in die Berge? Ja, will ich Fernreise oder bleibe ich in Europa? Also, welches Budget habe ich? Genau.
Was ich jetzt noch wissen möchte, das haben wir ein bisschen bei den Aktien verquatscht, aber ist ja auch super spannend. Auf welche Aktien setzt du denn jetzt aktuell? Magst du es verraten? Also, was hast du jetzt aktuell und vor allem wie viele? Das ist ja auch immer so eine Frage, was sich die Leute stellen.
Ja, also ich halte nicht viele Aktien. Ich halte so maximal 10 Aktien, obwohl ich ein großes Portfolio habe. Also, weil es hat für mich auch nie Sinn ergeben, irgendwie hunderte Aktien zu halten, weil wir behalten die nicht im Kopf. Und ich sage immer, es ist wie mit guten Freunden. Wir haben auch nicht 1000 gute Freunde, weil wir vergessen dann wer und was. Deswegen, ich halte jetzt 10 Aktien. Also ich bin weiterhin bei Nvidia investiert. Ich war SMCI investiert. Ich bin bei Microsoft aktuell investiert. Ich bin nicht mehr bei Apple investiert, weil die ja gekippt ist. Technisch ist da kein Aufwärtstrend mehr da. Die habe ich nicht mehr. Was habe ich noch bei mir? Jetzt habe ich mein Handy nicht dabei. Copart habe ich im Portfolio. Die habe ich. Eli Lilly habe ich. Ja, habe ich noch? Weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall weiterhin investiert und ich halte auch viele Optionen. Es ist aber ein bisschen aufwendiger, darüber schreibe ich nicht im Buch, es ist auch komplexer. Die habe ich auch noch on top im Portfolio.
Optionen finde ich auch sehr spannend, habe ich mir auch ein bisschen bei dir informiert. Wir kommen ja gleich noch dazu. Du hast ja dann auch, nachdem es gut lief, an der Börse auch dein eigenes Unternehmen daraus gegründet. Genau. Bietest ja auch einen Optionenkurs an, neben einem normalen Aktienkurs. Finde ich spannend, kann ich auch noch nicht. Möchte mir auch noch weiter reinfuchsen. Vielleicht machen wir da einfach sonst in ein paar Wochen, ein paar Monaten noch mal ein Video zu den Optionen.
Ja, gerne.
Mich interessiert jetzt noch, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, du gehst ja offensiv damit um, deswegen frage ich auch mal frech, wie viel Vermögen hast du aktuell so ungefähr und wie ist das verteilt? Also wie verteilt sich das auf dein Unternehmen, vielleicht auf Immobilien, Aktien, Gold, Krypto? Kannst du so ein paar Hausnummern nennen, wenn du möchtest?
Ja, also ich habe bald 1-Million-Depot, was mich echt freut, dass mein Depot sich so gut entwickelt hat über die Jahre. Das ist da habe ich ja wirklich bei 100.000 angefangen. Das ist ganz cool. Ja, sonst habe ich natürlich bestimmt nochmal 20%, paar 100.000 auch in Krypto drin. Und auch in Gold, auch das auch nochmal.
Also auch ein großer
10%. Also
okay.
Schon, ja. Schon, genau. Ich habe weiterhin zwei Immobilien, mehr habe ich nicht, da hatte ich irgendwie nicht so die Zeit, weiter mein Immobilienportfolio auszubauen. Aber auch das würde ich machen. Also ich bin auch Immobilienfan. Also ich bin großer Investmentfreund geworden. Also das ist etwas, was ich auch sagen möchte. Ich begleite ja viele Frauen in meinen Ausbildungen und so. Und ja, und ich sag mal so, aus dem Unternehmen nehme ich auch immer wieder Geld raus, um es einfach auch zu investieren, weil wir haben ja eine GmbH und ich habe eine Holding und dann kann man das auch alles schön hin und her schieben. Und ich mag einfach wieder Geld zu arbeiten. Also das ist auch etwas, wo ich die Deutschen wirklich einladen möchte. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, Mein Mikros Millionär. Einige sagen, ja, ist ja unrealistisch, ist zu groß gedacht, aber ich will, dass die Leute groß träumen. Ich will, dass sie große Ziele haben, weil das motiviert uns. Weil wenn ich sagen würde, Mami, schließt die Rentenlücke, dann kommt keine Motivation hoch. Ja. Dann mache ich das, weil alle sagen, okay, ich muss ein ETF machen, ja. Aber wenn ich anfange, mich richtig reinzufuchsen, richtig zu sagen, okay, es gibt ja so viele schlaue Leute in Deutschland, das muss man ja einfach sagen, ja. Aber das Thema Geld ist einfach eine Blackbox. Darüber wird nicht gesprochen. Man lernt auch, eigentlich geht man zum Banker, aber der Banker hat kein Geld. Der Banker hat oft gar keine Ahnung. Der Banker ist der falsche Berater. Ja, man lernt von Leuten, die kein Geld haben. Und das ist einfach schwierig. Und dann kann auch nichts werden. Wenn ich abnehmen will und ich lerne von jemandem, der 300 Kilo wiegt, das wird nichts. Ja, das ist schwer. Und deswegen lade ich alle dazu ein, Geld wirklich mal in den Fokus zu nehmen, zu sagen, okay, wie kann ich es jetzt lernen? Wie kann ich besser werden? Was habe ich hier noch nicht verstanden? Auf der einen Seite die Glaubenssätze, aber auch natürlich die Technik, weil, weißt du, weil ich immer daran glaube, okay, ich bin eine gute Autofahrerin, aber keiner hat mir gesagt, dass es rechts vor links gibt und dann crash ich jedes Mal.
Ja, dann ja, hat es auch nicht viel gebracht.
Also es gab ja viele Mindset-Bücher und die sind auch wirklich gut, aber ich fand, es gab wenig Bücher, die wirklich hier Tools an die Hand legen. Und wir brauchen Tools. Wir müssen Charts lesen können. Wir müssen Daten lesen können und die auch interpretieren können. Weil die Leute interpretieren die Daten oft falsch, weil sie das nie gelernt haben. Mir war das früher gar nicht so bewusst. Weißt du, ich habe in meiner Doktorarbeit endlos viele Daten ausgewertet. Ich habe eine Top-Doktorarbeit hingelegt. Dann fange ich an zu unterrichten und die Leute sehen die Zahlen und machen einen Wirrwarr da draus. Und dann denke ich mir, krass, das kann nicht jeder so einfach, ne? Und deswegen will ich das in dem Buch, und ich schreibe das ja auch mit einer seichten Sprache. Also ich versuche ja immer wieder diese Bilder zu kreieren, damit die Leserin, der Leser sich abgeholt fühlt, damit das im Kopf bleibt, weil das ist ja wichtig. Ich muss es ja dann in meinem Daily Leben, egal was ich sonst mache, Familie, Job, Hobbys, ja auch noch integrieren können. Und dann darf das nicht so kompliziert sein. Und man darf sich nicht 100.000 Excel-Tabellen anschauen müssen, um überhaupt hier gut loslegen zu können.
Aber das fand ich in deinem Buch ja auch gut. Also ich habe es ja jetzt am Wochenende durchgeackert, weil wir ja kurzfristig zum Interview vorverlegt haben. Da hatte ich dann kurz mal Stress. Aber also ich investiere ja auch schon, weiß ich nicht, seit 8 Jahren an der Börse. Ja. Aber trotzdem, ich fand es gut. Ich kannte einige Investmentaspekte, aber es war auch viel Neues dabei. Und gerade dieses Mindset hat mir gefallen. Also ich kann wirklich sagen, es eignet sich sowohl für Anfänger, Einsteiger, allerdings auch für jemanden, der auch schon ein paar Jahre oder einige Jahre an der Börse ist, weil es neue Aspekte einfach drin hat. Und ich da auch versuche, dann für meine Investmentstrategie was mitzunehmen. Also jetzt ist keine Schleimerei, kann man jetzt einfach mal so sagen.
Freut mich. Dankeschön. Das freut mich sehr, weil das wollte ich auch. Weil die Leute denken immer, das ist nur für Anfänger. Und das ist nicht so. Ich war jetzt auf den Börsentag eingeladen zu sprechen hier in München am Wochenende. Und dann steht so ein ganz, also wirklich viel älterer Herr auf und sagt so, ja, also ich weiß ja nicht, sie haben ja jetzt hier so ein pinkes Cover und mit der goldenen Schrift und so. Aber ich habe es gelesen und es ist fabelhaft. Oh ja, was kann das sein? Oh Gott, was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt?
Was soll man denn dazu sagen?
Und dann sagt er, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein gutes Buch ist und dass ich so viel lerne. Und dann habe ich sogar gefragt, es will ich auch einfach sagen, die Sachen, die ich mache, ich versuche schon immer gut zu machen. Also ich müsste das alles nicht mehr tun. Also ich kann von meinem Depot und allem easy leben. Aber es ist schon cool, wenn man so Leben verändert und wenn die Menschen auf einmal mehr Geld haben und so. Das macht mich wirklich glücklich. Und weil ich mir denke, der liebe Gott hat mich schon gesegnet mit einer gewissen Intelligenz und so. Und ich kann Sachen auch gut erklären und ich mache das gerne. Und dann kann man auch einfach was zurückgeben und einfach den Leuten, kann man machen, was man will, aber einfach mal eine neue Perspektive zeigen. Mhm. Zu zeigen, guck mal, Börse ist doch cool und Börse macht Freude. Und
Börse, macht Börse total Spaß.
Und es ist wirklich eine schöne Sache. Und auch wenn man sich mal diese Charts anguckt, heute hat einer zu mir gesagt im Live-Call, hat sie ja, Carmen, also das habe ich ja vorhin noch nie gemacht. Ich sage, und sie investiert auch schon viele Jahre. Und dann sagt sie, das habe ich wohl noch nie gemacht. Ich habe mir diese ganzen Charts in den ganzen Branchen angeschaut. Also das ist ja irre. Das war mir alles überhaupt nicht bewusst und so. Dann sage ich, ja, das hat voll Freude gemacht. Da habe ich gesagt, ja, das war doch voll Freude. Das war voll cool. Ja. Das macht auch Spaß, wenn man sieht, krass, und die wieder macht 1000% in 5 Jahren, ja. Dann denkst du dir, crazy. Ja.
Kommen wir langsam so zum Ende des Interviews. Aber ich möchte noch 2, 3 Fragen zu dir stellen, weil ich finde auch die Geschichte sehr spannend.
Dankeschön.
Also du hast dann angefangen mit den Aktien und du warst vorher bei Roche, aber das heißt, du hast dann deinen Job augenscheinlich gekündigt und irgendwann gesagt, ich werde jetzt Unternehmerin, ich mache mein eigenes Unternehmen. Wie kam das dazu? Und also ich stelle es mir nicht so einfach vor, diesen Schritt.
Ja, schöne Frage. Also ich habe Leni bekommen, meine erste Tochter, und dann habe ich immer getradet, nachts immer getradet. Ich habe Optionen gehandelt, das ist schon Arbeit. Also das ist viel mehr am Anfang, weil es gab keine Kurse dazu. Ich habe wirklich Self-Education. Und da habe ich nachts immer diese Kurse gehandelt. So. Und dann bin ich wieder schwanger geworden mit Emmy. Und dann kurz vor Emmys Geburt, einen Monat vor ihrer Geburt, 2019 im September, habe ich den Podcast gelauncht, Mami Guss Millionär. Und im März 2020, war Emmy ein paar Monate alt, kamen die Anrufe und die gesagt haben, ja, kam, soll ich jetzt Lufthansa kaufen, soll ich TUI kaufen? Und ich habe nur gedacht, oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Da haben ja nur Freunde und Bekannte meinen Podcast gehört. Da war ich, hatte ich ja nicht so wirklich Instagram und hatte gar keine Reichweite. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich sag, Markus, die checken das immer noch nicht. Jetzt mache ich den Podcast und Leute checken es immer noch nicht. Ich war dann zu unterrichten. Die brauchen mehr Guidance, die Leute. Weil sie in ihren alten Glaubensmustern drinstecken. Weil das so tief eingebrannt war, dieses billig kaufen und so weiter. Da habe ich gesagt, also, und dann habe ich im Juni 2020 meine Firma gegründet, Dr. Meyer Consulting GmbH, und habe dann diese Kurse angeboten. Und dann sind wir so ultra schnell erfolgreich geworden. Also das war so eine krasse Nachfrage und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich jetzt vor kurzem, also jetzt letztes Jahr erst, wieder zu Emmys Geburtstag, wo sie, habe ich quasi erst meinen Job gekündigt. Ich habe quasi das Business so, habe ich in der Elternzeit groß gemacht.
Ja.
Und ich habe auch Roche immer direkt informiert und Roche war ein super Arbeitgeber. Mhm. Ich darf ja nur nicht Diagnostik machen, also irgendeinen anderen Schnelltest wie einen Schwangerschaftstest oder sowas dürfte ich jetzt nicht anbieten. Aber alles andere, was, ich meine, das ist ja so weit weg, Börse von dem, was ich vorher gemacht habe, das war ja gar keine Art von Konkurrenz für die, konnte ich alles machen, was ich wollte. Mhm. Und ich hatte damals, also die ist jetzt in Rente gegangen, die Chefin, aber hatte damals eine total tolle Chefin. Und die habe ich immer so informiert, habe gesagt, du, das Geschäft läuft so gut und ich mache das jetzt so. Und dann hat sie gesagt, ja, komm, und wenn du willst, kannst du immer zurückkommen. Dann haben sie mir die Elternzeit immer weiter und weiter verlängert, bis es nicht mehr ging, weil ich pro Kind 3 Jahre nehmen kann. Und jetzt sind halt 6 Jahre um. Und dann habe ich einfach gekündigt und wir sind aber total im Guten. Also es war schon cool. Die waren immer alle cool, die fanden es alle toll. Ich habe auch ganz viele, die früher Kollegen waren, jetzt Kunden sind und so. Also das ist wirklich toll, muss ich sagen. Und das ist halt, weißt du, ich wollte schon immer irgendwie raus aus diesem Angestelltenverhältnis, weil als Mutter hat mich das genervt, nur Part-Time und irgendwie so, das war nicht so einfach. Jetzt bin ich Unternehmerin, jetzt habe ich natürlich ein Riesenteam und die organisieren Sachen für mich. Es wird viel einfacher als Zweifachmutter ein Unternehmen zu leiten, als in einem Konzern aufzusteigen. Also in einem Konzern aufzusteigen, da hast du ja viele Sachen, da hast du Faith, da musst du da sein, da musst du 1000 Sachen machen. Hast ja auch nicht 5 Assistentinnen um dich herum. So. Aber als Unternehmerin kannst du dir das halt so rauslassen und einfach viel mehr Support haben. Und dann ist es einfacher für mich, jetzt ein großes Unternehmen zu leiten, als Karriere zu machen im Konzern, ehrlicherweise. Und dadurch, dass das Unternehmen so erfolgreich geworden ist, so schnell, hatte ich da auch gar keine Angst, irgendwas aufzugeben. Also die Leute haben mich das gefragt und so, aber also ich habe es ja einfach so über Nacht gegründet, sage ich mal, wegen der Corona-Krise. Und dann waren ja sowieso alle zu Hause, es war ja Lockdown und dann habe ich einfach gearbeitet und habe dieses Unternehmen großgezogen, alles digital. Dann war das so cool irgendwie und es hat mir einfach Freude gemacht. Und Und dann war es auf einmal so groß, dass du dann 10 Mitarbeiter hast und sagst, ja, okay, die lässt du jetzt auch nicht gehen, nur weil dein Vertrag bei Roche, also die Elternzeit bei Roche ausläuft. Und deswegen war das einfach, also ist für mich gut gefügt, cool, würde ich sagen, und so ergeben. Und genau, deswegen quasi erst letztes Jahr im Oktober bin ich rausgegangen.
Ja, Carmen, was mich jetzt als letzte Frage noch interessiert, weil du thematisierst es auch viel in den Büchern, es geht ja auch so um das Thema Finanzbildung. Du kritisierst das, ich kritisiere das, viele kritisieren das in Deutschland. Wir genießen ja kaum bis gar keine Finanzbildung. Wenn es einem nicht im familiären Kreis oder sonst wie beigebracht wird, ist es schwierig. Und du schreibst ja auch viel über deine Töchter. Was wirst du deinen Töchtern über Geld beibringen, über Unternehmertum, über die Börse? Was bringst du ihnen jetzt vielleicht schon bei?
Ja, voll schöne Frage, weil es ist absolut richtig. Finanzielle Bildung ist nicht in den Schulen und auch nicht an den Unis. Auch BWLer und VWLer zum Beispiel lernen das nicht und auch nicht Banker. Und man hat wirklich eine Chance, das in der Familie zu lernen. Und deswegen gibt es ja Rich Dad Poor Dad, was die Kinder von reichen Eltern einfach zu Hause lernen. Und deswegen glaube ich, ist es auch sehr wichtig, jetzt, wo ich das Wissen habe, und ich sage das auch allen meinen Teilnehmern, dass sie das mit ihren Kindern teilen. Und das mache ich zum Beispiel auch. Meine Kinder haben zum Beispiel Aktien. Ich kaufe für meine Kinder, also zur Geburt oder zur Taufe oder zum Geburtstag, kaufe ich immer wieder Aktien nach. Die haben ein eigenes Portfolio. Und dann mache ich das, also ich printe die aus und schreibe jedes Jahr, wie die Aktie sich entwickelt hat. Das ist einfach so mitverfolgen.
Ach, cool, okay.
Also man kann zum Beispiel auch von der Tageskerze in die Wochenkerze gehen, um einfach da so ein bisschen längerfristig zu handeln, fundamental starke Unternehmen picken und die zum Beispiel so handeln dann. Und das mache ich zum Beispiel mit meinen Kindern. Aber auch wir führen natürlich ein anderes Leben, als ich das vorher geführt habe. Wir haben natürlich jetzt mehr Geld und es gab Corona, da mussten wir alle zu Hause bleiben und so. Und das fand ich ganz schrecklich. Und ich reise so gerne. Und jetzt, wir reisen natürlich auch sehr luxuriös und keine Ahnung. Und ich bin zum Beispiel kein Fan davon, dass die Eltern in der Business-Klasse sitzen und die Kinder in der Eco-Klasse. Also meine Kinder sind auch noch zu klein und ich nehme sie einfach überall mit hin. Und ich will denen auch, was ich denen auch zum Beispiel beibringe, jetzt zum Beispiel auch, dass das Thema Verkauf voll wichtig ist. Weil jeder Top-Unternehmer ist auch ein Top-Verkäufer. Und meine kleine Leni zum Beispiel, also geht in die erste Klasse und die hat das so in sich drin. Ich finde auch, jedes Kind bringt ihr ein Geschenk und ich bin durch sie so viel mutiger geworden.
Ah, okay.
Und sie hat das Thema, also die war schon immer so geldaffin und das hat sie so super in sich drin. Das ist echt irre. Und wir waren zum Beispiel letztens Äpfel sammeln und dann hat sie gesagt, Mama, machen wir Apfelmus und wir verkaufen den Apfelmus. Also ehrlich gesagt, weißt du, ihr hättet keinen Bock gehabt, diese 2-Euro-Gläser vor der Tür zu verkaufen. Wir wohnen auch in der Straße, wo jetzt nur Einfamilienhäuser sind, da ist jetzt nicht so viel Not, also ich wohne ja nicht hier am Stachus so. Aber da habe ich mir gedacht, nee, die Idee, das machen wir jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brauchen wir ein Schild, da haben wir das Schild zusammen gemacht, dann hat sie sich hingesetzt und dann ist das weggegangen wie warme Semmel, ja, ihr Apfelmus, da hat sie sich so gefreut und ich sag mal, das hat sich so nicht so wirklich rentiert, weil wir haben das gleich für 2 Euro gekauft und das war so viel Arbeit und Aufwand. Und die Nachbarn haben sich so krass drüber gefreut. Ja. Klar, weil das waren frisch gezüpfte Äpfel und wirklich lecker alles. Aber Geld ist so, es bringt so viel Leichtigkeit in unser Leben. Weißt du, es ist, wo wollen wir in Urlaub fahren? Okay, wir machen das einfach. Ich habe eine Haushälterin, die macht den Haushalt bei mir. Das macht mir das Leben einfacher. Aber trotzdem lasse ich zum Beispiel meine Kinder die Spülmaschine ausräumen, damit sie natürlich lernen, dass man auch was tun muss fürs Geld und so. Aber gleichzeitig möchte ich ihnen auch zeigen, pass auf, deine Mama war mutig, deine Mama war fleißig und wir haben ein schönes Leben einfach. Und sei auch mutig, sei fleißig, sei schlau, hinterfrag die Sachen, sei clever, trau dich was, mein Kind. Und glaub nicht, was immer alles so draußen gesagt wird und so. Und nur wenn du überall Einsen hast und so. Ich hatte zum Beispiel ich war sehr gut in der Schule, aber ich hatte dann kein gutes Abitur, weil ich hatte Sturm- und Drangphase und aber trotzdem wusste ich, ich schaffe alles, was ich will im Leben. Und diese Glaubenssätze will ich meinen Kindern mitgeben. Auch gerade als Frauen, weil ich finde, viele Frauen halten sich klein, aber Frauen sind wirklich toll. Sie sind fürs Investieren wie gemacht. Frauen sind auch fürs Unternehmertum gemacht. Sie trauen sich oft nur nicht. Und ich möchte auch mit dem Buch und auch meine Kinder ermutigen, Geld auf vielen Wegen zu sich zu kommen zu lassen. Und wenn Immobilie mehr dein Ding ist, dann macht Immobilie. Wenn Krypto dein Ding ist, macht Krypto. Oder mach alles, whatever it is, aber mach was, mach mehr aus deinem Leben und sei nicht abhängig von der Rente, weil wir kriegen keine Rente. Wir müssen was machen. Aber darüber schreibe ich auch im Buch. Meine Eltern oder meine Großeltern, die sind auch mit einem hohen Zins aufgewachsen. Da hat das Sparbuch funktioniert. Meine Großeltern waren Unternehmer, hatten immer gut Geld. Die haben sich auch dann die drum Sorgen gemacht. Aber meine Eltern zum Beispiel, meine Mutter hat immer viel gearbeitet, mein Vater auch. Und das, was sie jetzt an Rente bekommen, das ist ein Witz, ehrlich gesagt, ja. Und bei uns wird es ja noch krasser, sag ich mal. Aber wir haben das Internet jetzt. Wir können uns informieren, wir können lernen, wir können Kurse besuchen, wir können Bücher lesen, wir können so viel machen. Wir können von Leuten lernen, die es geschafft haben. Und dann können wir viel vermögender werden als unsere Eltern. Weil viele beschweren sich, ja, meine Eltern konnten sich noch ein Haus leisten und so. Die Inflation ist irre hoch und die Leute können sich keine Immobilien mehr mit einem normalen Gehalt leisten. Zumindest nicht hier in den großen Städten. Aber wenn sie investieren lernen, wenn sie Geld lernen, dann können sie noch so viel mehr erreichen als die Eltern. Und es ist genug Geld für alle da. Wir müssen nur die Spielregeln kennen. Und deswegen bin ich großer Fan von dem Thema Aufklärung, große Ziele, große Wünsche und was tun. Weil ich habe mein Leben verändert. Ich weiß, ich habe viele andere Leben schon verändert. Ich habe jetzt eine Buchlesung gemacht und da hunderte Frauen haben mir so krass gedankt. Die haben gesagt, Carmen, dank dir kann ich mir so viel mehr leisten. Es ist einfach schön, es freut mich so sehr und dafür bin ich angetreten. Und das wünsche ich meinen Kindern und das wünsche ich allen Menschen, die wirklich ihr Leben verändern wollen, dass sie anfangen, loslegen und es ist so viel mehr möglich. Ich hätte mir das früher auch nicht ausmalen können, aber es ist so. Mhm. Es ist so und deswegen, der Börsenmarkt ist für uns alle da und wir können einkaufen gehen und einfach so unser Geld vermehren.
Das waren auch sehr schöne Schlussworte, Carmen. Vielen Dank dir für das sehr spannende, interessante Interview. Und wenn ihr da draußen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Lasst es uns mal in den Kommentaren wissen, ob ihr auch mehr von Carmen hören, sehen wollt, ob wir auch irgendwann nochmal ein Optionen-Video machen sollen und ob euch allgemein solche Geschichten, Selfmade-Geschichten, Unternehmertum, ob euch das interessiert. Vielen Dank dir, Carmen, für das spannende
Interview. Dankeschön, Maria, hat mich sehr gefreut.
Und wie immer bleibt mir so am Ende nur zu sagen, und auch heute passt es wieder, bleibt investiert.